Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Endlich wieder Fußball, also so richtiger Fußball. Wir beginnen mit dem DFB-Pokal und dann ist ja auch schon wieder nächste Woche Bundesliga. Ich freue mich sehr drauf. Wie es meinen Gästen geht, darüber sprechen wir jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Meine Gäste, dieses Mal zum ersten Mal in der Saison 2018-2019 am Start der UEFA Supercup-Sieger André. Hallo André.
Jawohl, mir geht's richtig gut. Vierfach gut. Wunderbar. Toll.
Ja, für die, die nicht so oft zuhören oder es einfach auch vergessen haben über die letzten Wochen und Monate. André ist großer Freund von Atletico Madrid. In seinem Herzen schlagen anderthalb, nee, in seiner Brust schlagen anderthalb Herzen. So ist richtig, oder?
Jetzt weiß ich nicht, auf was du hinaus willst. Wenn es noch nett wird, dann nehme ich es an. Ansonsten weiß ich das weit von mir.
Na, dass ein Herz für Atletico schlägt und ein halbes für 96.
Och, naja. Mein Heimatherz, Heimat ist heutzutage ein guter Begriff, ja, an alle CSU-Wähler, ich grüße euch.
Hat ein eigenes Ministerium.
Mein Heimatherz schlägt für 96 und mein Fußballherz dann für Atletico oder so.
Wenn du mal erfolgreich sein willst, dann wieder für Atletico. Ja, ich verstehe das. Herzlichen Glückwunsch zum Supercup. Wusste gar nicht, dass sowas gestern ausgespielt wurde. Hab dann irgendwann gesehen, oh, 4-2 läuft bei euch. Und Tobi, Mensch, jetzt hast du so lange warten müssen. Tobi Krause, zweite Mal schon dabei diese Saison, aber umso besser, dass er hier ist. Hi Tobi.
Ja, schönen guten Abend. Auch von mir natürlich die herzlichsten Glückwünsche an meinen geschätzten André.
Ja,
es
geht so gut los zur neuen Saison, ich freue mich so.
Harmonie.
Ja, fantastisch. Tobi, du warst nie Supercup-Sieger in irgendwas, vermute ich mal.
Auf der Playstation.
Bitte.
Oh, ja. Zählt nicht.
Okay. Doch. Also,
ach so, oh.
Ich habe das jetzt beeindruckt.
Gibt's den da überhaupt? Ich habe jetzt irgendwie gelogen.
Ich habe auch keine Ahnung. Meine Playstation ist noch eine Playstation 3.
Oha.
Ja, so eine ganz alte, so eine ganz schwere, die, wenn du die anmachst, da kannst du drei Leute die Haare mitföhnen mit dem Ding. Ganz fürchterlich. Von daher, keine Ahnung. Aber unsere Hörer werden es vielleicht wissen. So, Jungs, volle Sendung, denn wir haben ganz schön viel zu besprechen. Es hat sich mal wieder ein wenig getan bezüglich des Kaders. Es gibt einen Kapitän, der bestimmt wurde. Wir haben eine Nummer 1 im Tor, die bestimmt wurde. Wir hatten einen ganz schnuckligen Härtetest gegen Bilbao und an dem Nachmittagabend, ist ja völlig übertrieben, wurde bekannt gegeben, dass der Trainer André Breitenreiter seinen Vertrag verlängert hat. Und dann gibt es bestimmt noch die ein oder andere Geschichte, die wir zu besprechen haben. Zum kommenden Sonntag 15.30 Uhr, wenn Hannover 96 endlich in den richtigen Pflichtspielbetrieb einsteigt. DFB-Pokal gegen Karlsruhe. Ich fahre hin und freue mich. Aber lasst uns anfangen mit der
aktuellen... Oh, du fährst hin?
Ja, selbstverständlich.
Siehst du, ich fahre auch hin.
Nein.
Doch.
Mit dem Zug?
Mein erstes Auswärtsspiel darf ich gar nicht sagen. Seit Bochum 2010.
Oh, das war ja insgesamt ein gutes Auswärtsspiel.
Ja.
Dann hoffe ich, dass das wieder so ganz gut läuft, Tobi.
Aber Tobi Krause, jetzt ärgerst du dich ein bisschen, wo du gehört hast, dass der andere Tobi auch hinfährt. Ne, auf 0-0 hast du keinen Bock.
Geht ja nicht im Pokal. Geht ja nicht. Im Pokal wird ja was geboten, langfristig gesehen. Tobi, Zug oder wie heißt das andere?
Ja, mit ICE.
Oh, dann müssen wir nachher mal abstimmen, ob wir vielleicht zufälligerweise im gleichen sitzen.
Ja, gerne.
Das ist ja jetzt also, meine Damen und Herren, das ist ja der
Hannover liebt on the road.
Ja, und das völlig unbeabsichtigt. Was, also wie klein die Welt doch ist, meine Herren.
Ja, in der Tat. Da würde ich sagen, sprechen wir off-air, wie man so schön sagt, ein bisschen drüber. On-air gucken wir jetzt erstmal auf die Tagesaktualität. Und das ist ja eigentlich, also ist ja schon fast hier eine Sondersendung zu ja einem ganz besonderen Thema. Denn André Breitenreiter hat sich sowohl auf den ersten Torwart als auch auf den Kapitän festgelegt. Und zumindest das mit dem ersten Torwart hatte ich jetzt persönlich noch nicht erwartet. Freut mich aber umso mehr, dass das jetzt bekannt gegeben wurde. Wir fangen an mit dem Kapitän. Ist der wichtigste Mann auf dem ganzen Platz. Und tatsächlich ist es dieses Jahr einer, der vielleicht auch zum wichtigsten Mann spielerisch werden könnte. Waldemar Anton, 22 Jahre, der jüngste Kapitän der Bundesliga. André, hast du dich auch gefreut?
Nö. Eigentlich nicht. Ich war aber relativ überrascht. Es hat ja schon so ein bisschen das Glockenspiel es läuten lassen. Es kommt jetzt nicht so hundertprozentig überraschend. Dennoch hat es mich überrascht, weil ich mich natürlich für Anton freue. Ich Anton mag, Identifikationsfigur, bla bla bla, super Spieler, bester Mann, so. Aber es zeigt ja auch, dass der Prip, der ja Kapitän war, nach seiner schweren Knieverletzung, ja, auch ein bisschen degradiert worden ist, obwohl man das natürlich anders dargestellt hat, ne, mit Vertragsverlängerung, wir bauen auf ihn, wichtiger Mann und so weiter. Also ich weiß nicht, Breitenreiter wird sich was dabei gedacht haben, aber als Co-Kapitän, als zweiter Kapitän oder wie auch immer man das nennt, hätte man Anton auch einfach laufen lassen können. So wird natürlich ein deutliches Zeichen gesetzt. Warten wir mal ab, ob es ein gutes ist.
Also André Breitenreiter hat gesagt, Waldemar Anton ist mit starken Leistungen vorangegangen und hat sich das Kapitänsamt verdient. Außerdem hat André Breitenreiter gesagt, dass er den, wie heißt das hier mit den drumherum, den Mannschaftsrat heißt das Ding, dass er den diesmal selbstbestimmt hat. Letztes Mal war es glaube ich so, dass die Spieler den gewählt haben und der Trainer dann daraus einen Kapitän entschieden hat. Mannschaftsrat und dann auch gleichzeitig Stellvertreter Pirmin Schwegler und Baggerlords, Füllkrug, Pripp, der ehemalige Kapitän, Sorg und Philipp Czauner. Tobi, ganz schön viele Leute für so einen Mannschaftsrat, da ist ja schon die halbe Mannschaft drin. Wir posten für alles, gibt Posten für alles, fantastisch. Aber wie siehst du denn die Geschichte mit Anton als Kapitän?
Ich finde es erstmal grundsätzlich positiv. Ich glaube, dass die in der Vorbereitung hat er sich immer mehr gesteigert. Wir haben es ja auch schon so ein bisschen vorausgeahnt. Du erinnerst dich vielleicht, Tobi, als wir bei dem Testspiel, Gott, ja. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen? Gegen die Thüringer.
Da, wo Dingsbus im Tor stand, hier, Pieblitscher, also der zumindest im Kader war.
Genau.
Ich habe es auch schon wieder vergessen.
Da haben wir auch schon gesagt, ne? Anton hat jetzt schon öfter mal die Binde getragen in der Vorbereitung. Ich habe das Gefühl, dass ihn das stärker macht. Ich habe das Gefühl, dass er auch in der Abwehr tatsächlich die Kommandos gibt, dass er sich ins Spiel einbringen will, dass er vorangeht. Und für mich ist eine extra Portion Motivation bei ihm nochmal zu spüren. Und er ist natürlich jung, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber Alter ist keine Leistung. Und wenn er vom Typ her das erfüllen kann, was sich der Trainer von ihm erhofft, finde ich das sehr positiv, weil er natürlich auch ein Stück weit eine Identifikationsfigur ist, kommt aus der eigenen Jugend, ist hier zum Bundesliga-Stammspieler geworden. Vielleicht ist er auch mal jemand für die Nationalmannschaft. Fanherz, was willst du mehr, könnte man da eigentlich sagen. Ich hätte die logischere Wahl allerdings Pirmin Schwegler gefunden. Aber wenn der wirklich dann gesagt hat, er verzichtet, er zieht zurück, er möchte das nicht und so als Co-Kapitän fungiert, ja, ich bin gespannt auf diese Lösung.
Wacker, FSV Wacker Nordhausen war das damals, Tobi, wo wir schon angemerkt haben, dass das mit dem Anton jetzt in relativ großer Regelmäßigkeit stattfindet, dass er die Binde am Arm hat. Genau. André, ist vielleicht so ein Kapitänsamt auch gar nicht so wichtig, wie man immer tut. Also so ein gut funktionierender Mannschaftsrat, wo man Hand in Hand zusammenarbeitet und es sind ja mehrere Jobs, die man da so hat als Mannschaftsrat und auch als Kapitän, so ein bisschen sich um die Prämien kümmern, um die Stimmung, um vielleicht die eine oder andere repräsentative Aufgabe. Wenn Anton, und so traue ich ihm das auch zu, sagt, komm Jungs, wir machen ja jeder ein bisschen und ich habe zwar die Kapitänsbinde um, das ist auch schön und gut und ich darf auf dem Platz vielleicht einmal mehr meckern als ihr, aber ansonsten machen wir das hier chillig zusammen, dann kann das auch eigentlich ganz gut funktionieren, oder?
Ja, der Breitenreiter wird sich was dabei gedacht haben, also dementsprechend, ich sehe da jetzt auch kein Problem, dass es Anton macht, ganz im Gegenteil, ich sehe nur das Problem, dass es Pripp nicht mehr macht und dass das eben so entschieden worden ist. Hätte Pripp gesagt, komm, ich war jetzt verletzt, ich muss erstmal wieder reinfinden, mich konzentrieren und das als zusätzliches Zitat auf die Homepage gesetzt, würde das ein bisschen anderen Anschein haben. So wirkt das für mich ein bisschen auch Degradierung gegen Pripp. Aber das ist ja auch vielleicht sportlich auch gut zu begründen. Wichtig wäre nur, egal wer das die Binde am Arm hat, dass dieses Jahr ähnlich wie im letzten Jahr und auch insbesondere im Aufstiegsjahr die Mannschaft eine Einheit ist. Man merkt, da alle brennen füreinander, alle wollen füreinander, denn die Saison, kommen wir nachher nochmal zu, wird mit Sicherheit nicht leichter als die letzte. Und da wäre eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine gute Stimmung schon wichtig.
Definitiv. Also ich finde das mit Pripp gar nicht so schlimm. Ich glaube, der ist ja jetzt noch nicht mal im Kader. Also den kannst du doch jetzt nicht zum Kapitän machen, wo er noch nicht mal ernsthaft wieder fit ist. Also ich glaube auch, dass Pripp das selber überhaupt nicht als Degradierung oder als Problem sieht. Oder Tobi, könntest du dir vorstellen, dass Pripp da ein bisschen unentspannt ist, was die Nummer angeht?
Grundsätzlich kann ich mir immer alles vorstellen. Ich würde es noch nicht verstehen. Er hat da wirklich keinen Grund für und wie du es gerade schon richtig gesagt hast, wenn jemand nicht fit ist, du ja auch, das kann man ja nie wissen, weiß, wie er zurückkommt, ob er nochmal an alte Stärke anknüpfen kann, ob er wirklich für den Kader und auch für die Startelf mal wieder in Frage kommt, wenn er dann wieder fit ist. Wäre mir auch viel zu vage und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Eddie jetzt sagt, boah, die haben mich hier alle nicht mehr lieb. Na, die werden schon sehen, was sie davon haben. Also so schätze ich ihn nicht ein und wenn doch, brauchen wir ihn nicht.
Ja, also er war sehr engagiert und motiviert bei dem, wie hieß das da, Spielerduell, Spielerduell? Ja, Spielerduell hieß das, glaube ich, was 96...
Das habe ich nicht gesehen.
Oh, das hast du, da lügt doch nicht, du hast doch das Spielerduell gesehen.
Nein, ernsthaft.
Alle haben das Spielerduell gesehen.
Also ich habe das Spielerduell auch nicht gesehen, ich bin da bei Tobi Krause.
Warum guckt ihr das denn nicht?
Also, aus dem gleichen Grund, warum ich nicht Hanno, dem Maskottchen, die Hand schütteln möchte und mich darüber ärgere, dass das Bier 70 Cent teurer wird und was weiß ich nicht was. Also ihr regt euch immer auf über Kommerzialisierung des Fußballs. Ja.
Genau, wer ist denn ihr und was ist denn Kommerzialisierung?
Die anderen alle. Nein, ist doch, wirklich alle regen sich darüber auf, auch völlig zu Recht. Und jetzt soll ich mir hier auf YouTube Bibis Fotowelt mit Füllkrug angucken, das ist doch Quatsch.
Also das könnte man sich wirklich mal angucken, fand ich. Und hat auch irgendwie nichts mit Kommerzialisierung zu tun, außer dass sie das Quietsche-Entchen beworben haben, aus dem Shop, so indirekt zumindest. Aber sonst war das einfach nur feinste Sahne-Unterhaltung. Und man hat gesehen, wie traurig Herr Pripp ist, wenn er nicht gewinnt. War eine der wenigen Sachen, die mir tatsächlich hängen geblieben sind bei der ganzen
Das Geschichte. Sind auch Dinge, die wollte ich schon immer erfahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere jetzt sehr, dass ich das nicht gesehen habe. Und natürlich werde ich die ganze Nacht mir jetzt jede Folge von Spielerduell angucken.
Ich glaube, in einer Dreiviertelstunde bist du durch alle drei Teile durch. Und heute gab es Outtakes, die habe ich allerdings noch nicht gesehen. Da war noch keine Zeit für. Aber auch die werde ich mir noch reintun. Und vielleicht dann bei einem guten Glas Rotwein auf dem Balkon werde ich mir die Outtakes anschauen.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass mir sowas wirklich abgeht. Also ich bin für solche Social Media Bespaßungen nur schwer zu begeistern.
Ich ja grundsätzlich auch. Aber ich fand, weiß nicht, ich glaube, es lag an Fülle allen voran, weil der so komplett schmerzfrei war. Und Asano, der war auch komplett schmerzfrei. Als Fülle dann gefragt hat, haben das alle verstanden und alle nicken ganz wild und Asano guckt und schüttelt erstmal den Kopf. Es war so, ach, das war so nett, ich weiß nicht. Na gut, ist ja auch egal. Es war
aber
ja nur,
Tobi, wir sind doch viel zu seriös für so einen Schabernack.
Auf gar keinen Fall sind wir hier seriös. Also bitte, so. Es ist ja auch noch nicht mal Saison. Also wenn noch nicht mal Saison ist, müssen wir auch noch nicht seriös sein, würde ich sagen. Wir starten dann komplett seriös nach 6 Spieltagen, wenn wir nicht Top 6 sind.
Oh. Doch, wir sind Top 6 nach 6. Oh,
Top 6 nach 6, ihr erinnert euch, ja. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Waldemar Anton, neuer Kapitän, ich bin sehr gespannt. Allen voran hoffe ich, dass es ihm gesundheitlich nicht so ergeht wie Edgar Pripp. Das wäre für Hannover 96 und für Waldemar Anton Worst-Case-Szenario. Oh Gott, jetzt ist mir schon ganz schlecht, wenn ich da nur dran denke. Zweite Entscheidung, die heute getroffen wurde, und das ist eine, wo es eigentlich hieß, oh, vielleicht treffen wir die erst nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Eine gute. Ich lehne mich aus dem Fenster. Esser rein, Czauner raus, was die Nummer 1 im Tor angeht. Jetzt die Frage an Tobi. Überrascht gewesen?
Tatsächlich überrascht, aber nicht, weil ich den Czauner für den besseren Torwart halte, sondern ich halte Michael Esser für den besseren Torwart. Ich habe ihn auch schon als Nummer 1 in der letzten Saison gesehen. Ich war aber überrascht, weil ja auch darauf so viel Wert gelegt wurde und auch es auch betont wurde, dass der Sportskamerad Czauner so eine wichtige Rolle in der Kabine spielt und in der Mannschaft so großes Gehör findet, was ja auch zeigt, dass er jetzt im Mannschaftsrat ist und letztes Jahr dann ja auch der Kapitän war, ne, in Vertretung von Edgar Pripp.
Ja, ja, ja.
Aber so lieb der Czauner ist und was für ein toller Kerl auch immer sein mag, für mich ist er mal gerade so ein mittelklassiger Zweitligatorwart. Das mag jetzt ein hartes Urteil sein. Er ist ganz, ganz gut im, hat gute Reflexe, so möchte ich es mal sagen. Im 1 gegen 1 wird er dann auch mal angeschossen. Er ist eine Katastrophe in der Strafraumbeherrschung und er ist noch eine viel größere Katastrophe in der Spieleröffnung. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr Wert auf das Spielerische legst, dann kannst du eben die fußballerischen Qualitäten deines Keepers in der heutigen Zeit nicht mehr ganz außer Acht lassen. Und dann ist es nur eine logische Konsequenz, dass du den ins Tor stellst, der den Ball auch gefahrlos über ein paar Meter mal an den Mann bringen kann. Und das kann Michael Esser, er hat mir auch gut gefallen in der zweiten Halbzeit gegen Bilbao. Hat ja ein bisschen was zu tun bekommen, weil die Jungs vor ihm nicht mehr so aufmerksam waren wie noch vor dem Seitenwechsel. Und ich freue mich wirklich sehr und ich glaube, dass wir da einen Qualitätssprung sehen werden im Vergleich zur letzten Spielzeit und am Ende der Saison sagen werden, was haben wir für einen tollen Keeper.
André, harte Worte, schließt du dich denen natürlich an?
Ja, es ist aber ein Déjà-vu für mich, weil genau im letzten Jahr vor dem Pokalspiel wir die gleiche Diskussion hatten und wir da, also ich zumindest, sehr überrascht war, dass der Esser nicht als neue Nummer 1, da war er ja gerade frisch geholt, in die Bundesliga gestartet ist, sondern dass ja, das war ja, gab es ja dieses Pokalspiel und dann kam ja die Saison und dann war ja Czauner die gesetzte Nummer 1. Und es hat mich die ganze letzte Saison schon gewundert, dass man nicht mitten in der Saison wechselt, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber deswegen fand ich es qualitativ, so wie ihr das gerade wunderbar dargelegt habt, fand ich das total zwingend und nachvollziehbar. Aber auch hier wieder, Torwartposition ist immer so ein bisschen sensibel.
Total.
Man, also den Schauner stärkt man damit nicht.
Nein. Aber
und dann ist halt die Frage, ob es eigentlich besser gewesen wäre, wenn man sagt, Schauner, pass auf, hast du nicht noch Bock, irgendwo eine sportliche Herausforderung in China zu suchen oder sowas und vielleicht einen anderen zweiten Torwart geholt hat, sodass du nicht in diese Gefahr reinläufst. Auf der anderen Seite hat Schauner große Verdienste für Hannover und der wird sicherlich auch als zweiter Torhüter von der Qualität, ist der auch super. Nur er war eben die Nummer 1 in Hannover. Er war auch Aufstiegsheld, er war Kabinenprediger und er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und die Aussage von Breitenreiter, er war ein Tick vorne in der zweiten Hälfte der Vorbereitung. Also ich würde mich halt Schauner, also ne?
Ja.
Ich möchte übrigens an dieser Stelle auch noch sagen, dass mein Klingelton die Atletico-Hymne ist. Nicht, dass noch falsche Verdächtigungen hier gleich aufkommen.
Ja, das war mein Klingelton. Ich bin da auf die falsche Taste gekommen. Sorry.
Hast dich selber angerufen,
oder? Ja, es wundert mich, dass ihr das hört. Das, also finde ich fast schon gut, weil das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Aber das ist ein anderes technisches Problemthema. Tobi, also für mich, ich mache jetzt hier mal den Schlauberger in der Runde, für mich war, als es hieß, und das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt am Anfang der Vorbereitung, als es hieß, ja, es ist quasi ein offenes Rennen und beide starten bei Null, war für mich komplett klar, wie die Geschichte ausgehen wird. Weil sowas musst du nicht machen, wenn du Schauner behalten willst. Und das
sowas musst du nicht machen, wenn du die an der Nummer 1 festhalten möchtest. Entschuldige bitte, du warst noch nicht
fertig. Ja, nee, genau das, was du gerade nochmal wiederholt. Also das ist ja kompletter Hokuspokus. Wenn ich sage, Schauner ist meine Nummer 1, dann gehst du auch genauso in die Vorbereitung, eröffnest dein Esser, dass er irgendwo hingehen kann. Als ob Breitenreiter jetzt die Vorbereitung brauchte, um zu gucken, wer besser ist, Esser oder Schauner. Das ist ja totaler Quatsch. Das weiß er
also
doch.
Das,
die kennt er doch beide seit über einem Jahr. Also das ist ja kompletter Hokuspokus.
Ja, da bin ich deiner Meinung. Es ist halt nur schwierig, glaube ich, dann am Ende einer Saison, wo deine Nummer 1 jetzt auch nicht, weiß ich nicht, dir große Punkte gekostet hat und wo man sagt, oh, das ist eine Riesenbaustelle. Ich habe es zwar so empfunden, aber das ist doch eine relativ exklusive Meinung. Und
ja, genau, deshalb machst du so einen Hokuspokus und sagst, ja, wir fangen jetzt beide wieder bei Null an.
Ja, auf der einen Seite vielleicht ja, auf der anderen Seite, es ist doch auch gut, wenn es leistungsfördernd ist. Es ist doch gut, wenn ein Konkurrenzkampf dafür sorgt, dass sich beide gegenseitig hochpushen. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte bei der WM 2006 zwischen Oliver Kahn und
Lehmann Jens.
Sven Lehmann wollte ich gerade sagen. Jens Lehmann. So ist er mir in Erinnerung geblieben, ja. Der hat doch mal hier irgendwie hinter die Wand gepinkelt, ne? War das nicht der Herr Lehmann? Na gut, egal. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Und auch das war ja leistungsfördernd. Und ich bin erstmal grundsätzlich ein Freund davon, wenn Leistung gefördert wird und die Leute sich gegenseitig so ein bisschen hoch oder nach den letzten Prozente rauskitzeln. Hokus Pokus finde ich ein bisschen hart. Ich denke auch, dass es eigentlich klar war, dass auch der Trainer wusste, ich möchte diesen Wechsel. Vielleicht war es intern ja auch schon kommuniziert. Ich weiß es nicht. Es ist alles nicht ganz schlüssig, nicht ganz stimmig. Unterm Strich zählt für mich das Ergebnis. Wir haben eine gute Nummer 1. Wir haben eine gute Nummer 2. Ich hätte allerdings, André hat das so leicht angedeutet, ich hätte es auch eher so gemacht zu sagen, so meine neue Nummer 1 ist Michael Esser oder eben Philipp Czarner. Der andere kann sich einen neuen Verein suchen und wir probieren es mit Leo Weinkauf als Nummer 2. Damit hätte ich mich auch anfreunden können.
Das ist ja noch nicht 31.8., ne? Vielleicht, also.
Meinst du, Czarny geht noch? Wohin kann der denn gehen?
Nein, der geht natürlich nie nach China. Ich glaube, der könnte da ganz gut ankommen. Aber nein, der würde natürlich irgendwo, keine Ahnung, in eine zweite Liga gehen, wo sich jetzt noch einer verletzt oder irgendwie so ein Quatsch. Aber ich glaube nicht, dass das passiert.
Nummer 1 meinst du?
Ja, vielleicht auch als Nummer 1. Warum nicht? Also, jetzt mal ganz ehrlich, so unterdurchschnittlicher Zweitligist, da kann der doch, wenn sich der Stammtorwart verletzt.
Okay.
Also nicht, dass ich das irgendeinem Torwart wünsche, aber jetzt stell dir einfach mal vor, keine Ahnung, bei Bochum verletzt sich der Torwart oder bei Jan Regensburg. So, dann haben die vielleicht einen Zweiten, der irgendwie 19 und ein Pups ist und dann holen die, also könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, ich persönlich fände es gar nicht so gut. Ich persönlich bin eher der Meinung, lass ihn doch ruhig bleiben und ich glaube, Czarner ist auch. Als Torwart bist du doch auch so. Du weißt doch als Torwart, wie der Hase läuft. Es kann gut sein, dass du einfach die Saison auf der Bank verbringst. Und nur die allerwenigsten Torhüter dürfen diesen Anspruch stellen, zu sagen, ich spiele immer, wenn ich das möchte. Und Philipp Czarner gehört da halt einfach nicht dazu und in Esser übrigens auch nicht. Aber von daher, weiß ich nicht, ich glaube Czarner, vielleicht nimmt er das sportlich und sagt, gucken wir erstmal, was der Esser so kann. Vielleicht kann ich ja ab dem 6. Spieltag, wenn wir dann doch nicht Top 6 nach 6 sind, kann ich dann vielleicht auch schon wieder glänzen.
Das kann der nicht.
Weiß ich nicht.
Nee, aber das kann er nicht. Wenn, also, nee. Nein, die Entscheidung steht jetzt und die kannst du auch eigentlich nicht wieder revidieren. Da muss der Esser schon eine schlimme Runde spielen.
Ja,
und also, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ja, also, wir kommen nachher noch zum Auftaktprogramm. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen oder
ja,
bei der letzten Sendung
aber zumindest. Entschuldige ganz kurz, aber das sind natürlich keine so schlechten Gegner, die du dann gleich zu Beginn hast. Nur, wenn wir da verlieren sollten, jedes Spiel, wovon ich natürlich erstmal grundsätzlich nie ausgehe, weil dann wären wir nicht Top 6. Dann kann es dann aber wahrscheinlich eher nicht an Michael Esser liegen. Und ich sehe ihn da sicher im Sattel.
Ich hoffe das auch, dass es genauso kommt und dass er unser guter Rückhalt ist, den wir uns immer erhofft haben. Und ich habe auch letzte Saison schon gesagt, dass es die bessere Variante war. Und da sind wir drei uns ja, glaube ich, alle einig, dass wir letzte Saison schon Esser ins Tor gestellt haben. Deshalb wollen wir das gar nicht kaputter reden, als es eigentlich ist. Der Trainer hat entschieden, wir freuen uns auf eine Saison mit Esser. Und ich bin mal gespannt, wer gegen Karlsruhe spielt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, jetzt machen wir kurz einen Break und dann sprechen wir so ein bisschen über Innenverteidigung. Da haben sie ja schon wieder Leute verletzt im Mittelfeld und im Sturm fehlt auch jemand. Also, es ist ja fürchterlich. Alles jetzt gleich bei Hannover liebt.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Europa, nee, wie heißt das Ding? Supercup-Sieger André, Nix-Sieger Tobi Krause, alle sind sie heute da. Und
das ist aber hart.
Du hast heute nichts gewonnen, fertig aus.
Heute hat der André auch nichts gewonnen, oder?
War das nicht sogar durch die Nacht hindurch? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Nicht wichtig, Atletico. Wichtiger ist Hannover 96. André, unsere Verteidigung. Und da sind wir wieder. Also das ist eigentlich so mein Lieblingsthema dieses Jahr, unsere Verteidigung. Wir haben abgegeben Sané und Hübner und haben Herrn Wimmer geholt. Jetzt verletzt sich noch Hübers, der ja letztes Jahr so hinten raus die große Innenverteidiger-Nachwuchshoffnung geworden ist. Dazu haben wir auf den Außenverteidigerpositionen gar keine Veränderungen gehabt. Wie zufrieden bist du mit unserer Verteidigung, André?
Wir machen das konsequent seit Jahren so. Das ist quasi unser Erfolgsmodell. Das Hannover-Modell ist nicht 50 plus 1 oder minus 1. Das Hannover-Modell ist auf den Außenpositionen bloß nichts verändern, egal wie schlecht die Spieler sind. Ja. Und in der Innenverteidigung irgendwie das Gefühl zu haben, es fehlt noch was. Also ich finde, das ist doch das Modell der letzten Jahre. Und das hat ja einigermaßen funktioniert. Erinnert ihr euch noch an Sakai zum Beispiel?
Richtig
geil. Da haben wir uns Team jedes Jahr gefragt, wieso kommt denn da kein neuer Spieler?
Weil er gut war. Das war unser bester Außenverteidiger, den wir in den letzten 20 Jahren hatten.
Ja, also wie gesagt, also dementsprechend, aber jetzt ein bisschen Spaß beiseite, wollen wir mal in die Analyse der Abwehr gehen. Also ich glaube ganz ehrlich, rechter Verteidiger mit Korb und Sorg und auch mit dieser Option der Dreier- bzw. Fünferkette, je nach Situation, wo dann der Sorg auch ein bisschen weiter reinrückt, so eine Art Innenverteidiger, das hat letztes Jahr ganz gut funktioniert und mir hat der Sorg auch relativ gut gefallen. Das heißt, da sind wir mit Korb und Sorg ganz gut aufgestellt. Auf der linken Seite, ich bin kein großer Freund von Ostscholek, aber der hat das ja durchschnittlich gelöst. Und Albonot, Licht und Schatten. Und wenn er halt Licht hat, ist das ganz okay. Da würde ich jetzt sagen, wenn man nicht spontan irgendwo einen großartigen Spieler herkriegt, und wie soll das funktionieren, alle suchen Linksverteidiger, dann spielt man mit denen weiter, das passt schon. Aber in der Innenverteidigung, also wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist einfach Mist. Und das ist auch, ich habe ja intern die Parole ausgegeben, schon seit 2 Jahren, dass ich genauso gut oder schlecht arbeiten könnte wie die Sportdirektoren von Hannover 96, ja. Und das ist genau wieder so ein Punkt. Ey, du kannst doch nicht mit Philippe, Klammer auf, weiß man nie, ob der spielt oder überhaupt spielen kann, in der Saison starten als erster Backup. Das geht doch nicht. Das geht doch wirklich nicht. Oder ob sich der Hübers jetzt verletzt hat oder nicht.
Machst du natürlich doch gar nicht.
Ja, sondern?
Du hast da jemanden vergessen.
Der kommt drauf an, wie viel Innenverteidiger du brauchst für eine Aufstellung.
Ja gut, das ist die entscheidende Frage.
Er hat es doch gerade schon beschrieben. Sorg rückt ein. Also
Das finde ich halt auch gar nicht gut, dass Sorg einrückt. Ich glaube, Sorg rückt ein ist eine Notlösung.
Aber das ist eben eine taktische Frage. Aber sagen wir mal, Wimmer ist gesetzt und der fehlt höchstens 2 Spiele in der Saison, weil er total fit bleibt und zweimal wegen gelber Karte fehlen muss. So, damit kommst du ja durch die Saison. Super. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass unser neuer Kapitän weniger im defensiven Mittelfeld rumgurkt als in der Innenverteidigung.
Definitiv. So.
Dann haben wir unsere beiden geplanten Standard-Innenverteidiger und wir hoffen, dass die auch alle fit bleiben und möglichst viele Spiele machen, dass wir die wenig ersetzen müssen. So, und jetzt geht's los. Wer ersetzt die dann? Also Hübers ist mit dem Knie kaputt und ist sehr jung, aber okay.
Elis.
Ja.
Ja, aber das ist Backup, ja, Nummer 1.
Das ist der erste Backup, genau.
Elis. Aber das Problem ist halt, der zweite ist dann schon Felipe und deshalb hast du zwar nicht ganz recht gehabt, aber das Problem besteht natürlich weiterhin, wenn Felipe der zweite Backup ist und wenn man vielleicht auch tatsächlich mal mit drei echten Innenverteidigern und nicht mit einem Sorg in der Innenverteidigung spielen möchte bei einer Fünferkette, dann ist Felipe tatsächlich schon der erste Backup und Felipe hat wie viel Mannschaftstraining mitgemacht die letzten 4 Wochen, 6 Wochen? Ich glaube.
Also auch der Elis, bei aller Liebe, ja, aber der Elis ist für mich, hat nicht die Qualität, als erster Backup-Verteidiger und einziger Backup-Verteidiger quasi für eine Bundesliga-Saison, die möglichst nicht mit dem Abstieg enden soll. Ich wünschte mir da schon ein bisschen mehr Qualität, weil wir auch mit Sané einen Spieler verloren haben, auch wenn ich nicht alles gemocht habe an ihm, aber der sicherlich jetzt anderthalb zählt. So, und auf der Position, die so wichtig ist, auch für eine Mannschaft, die defensiv steht, auf Konter spielen möchte und natürlich auch, ich sag mal, gegen andere Mitkonkurrenten vielleicht auch mal eine Null halten muss. Ich hätte mir gewünscht, auch insbesondere nach der Verletzung noch von Hübers, dass man sagt, okay, komm, hier muss nochmal investiert werden, hier holen wir nochmal einen gestandenen Innenverteidiger. Boah.
Hat man doch aber gesagt.
Ja, aber Tobi, bisher ist es nicht passiert.
Ja, das ist ja gar nicht so einfach.
Was du glaubst musst du, ja schon gucken. Ja, was glaubst du, wie ist die Vorgehensweise des Vereins? Was planen die aktuell?
Ja, sie suchen ja einen Innenverteidiger. Sie sind ja, wie wir so schön lesen dürfen, in den, wie war das, Sondierungsgesprächen? Nee, das ist Förderpolitik. Sie sind in den ersten Gesprächen mit Kandidaten.
Ja, Herr Bicacic war einer von denen.
Der, ja,
das ist der mit der, liebe Zuhörer, das ist der mit der Vergangenheit. Und zwar mit der blau-gelben Vergangenheit. Großes
und
Thema.
Und wir meinen nicht die FDP.
Nein, der ist tatsächlich aus dem südlichen Bereich Stuttgart und so weiter gewechselt nach Braunschweig. Und zwar 2012 für 2,5 Jahre hat er bei Eintracht Braunschweig gespielt und ist dann zurückgegangen in den Süden Richtung Hoffenheim. Da hat er jetzt seit 2014 gespielt, also 4 Jahre und war hinten raus nicht mehr so wirklich Stammspieler. Tobi, wir müssen das jetzt auf 2 Ebenen besprechen. Wäre das sportlich einer gewesen und hätte man das so dem Volke verkaufen können?
Er wäre sportlich für mich keiner gewesen, einfach weil der Preis, der da jetzt dann doch im Raume stand, nicht den Qualitäten entspricht, die er mitgebracht hätte. Für einen adäquaten Preis, so zwischen 1 und 2 Millionen, wenn ich mal alle Augen und alle Herzen zumache, okay.
Aber das ist nicht viel Geld, oder? Das ist doch nicht viel Geld.
Also das ist 1 bis 2 Millionen ist nicht viel Geld. Das hätte ich ja auch okay.
Und 3 bis 4?
5 bis 6 habe ich gelesen.
5 bis 6? Ja, da wird es langsam viel Geld. Aber also 2?
Ja, das ist zu viel Geld.
Ja.
Das ist einfach zu viel Geld für ein Bicacic. Das ist zu viel Geld. Und ja, den Leuten das verkaufen können, dem harten Kern sicherlich nicht, mir auch nicht, aber dem Rest im Stadion, klar, hätte man. Dann kommen ja die Vergleiche, Dieter Hecking war auch bei beiden Vereinen tätig. Und dann liest man ja auch, bei Heidenreiter hat ja mal ein Praktikum gemacht bei der Eintracht. Und das war früher gang und gäbe, ja. Also von daher, das hätte man schon irgendwie verkaufen können. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da eben nicht. Und ich glaube, da kommen wir genau zum Problem. Die richtig Guten werden nicht abgegeben. Du kriegst also die sich irgendwo nicht so besonders durchgesetzt haben. Jetzt kannst du aber nicht jemanden nehmen, der sich bei einem Verein nicht durchgesetzt hat, der schlechter ist als du. Also musst du ja schon mal gucken in Kategorien, die über dir sind. Was dazu führt, dass automatisch auch die Backups dieser Vereine oder die Spieler, die über sind, vielleicht zu teuer sind für das, was du dafür bekommst. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wenn wir schon wieder anfangen, in England zu gucken, da setzt meine Kritik so ein bisschen an der sportlichen Leitung, an Horst Held an. Dieser Markt, da hat Martin Kind ja wirklich recht. Ich gebe ihm ungern recht. Aber dass der Markt in England eigentlich nicht der Markt ist, wo wir uns umschauen sollten, weil die Preise da völlig versaut sind. Das galt übrigens für Russland auch. Deswegen haben wir für Jonatas auch viel zu viel bezahlt, als er letzten Endes wert war. Und ja, das ist das Problem. Wir suchen irgendwie in Märkten, die sich mir nicht ganz erklären. Warum greifen wir die teuersten Transfermärkte auf? Warum tun wir das? Ich verstehe.
Du kannst ja auch einen teuren Transfermarkt angehen und du kannst auch viel Geld bezahlen, wenn du es denn dann hast, für einen Spieler, wo du weißt, fernab jetzt von schweren Verletzungen, der kommt, der bringt die Leistung, der ist es wert. Du kannst aber das Geld nicht investieren, schon gar nicht als Hannover 96. Und wir hatten die Diskussion im letzten Jahr für so Spaßvögel wie Kategorie Jonatas. Das geht nicht. Also das geht wirklich nicht. Ja, aber, genau. aber in der Innenverteidigung, da muss man doch mal fairerweise sagen, wenn wir davon ausgehen, das haben wir ja ungefähr, sind wir uns glaube ich einig, Wimmer und Anton, und wir hoffen, dass die fit bleiben, sind unsere Nummer 1 und oder 2, 1 und 2, also die spielen, und dann haben wir im Hintergrund einen Elis und vielleicht auch einen Philippe, wenn er mal fit ist, und irgendwann kommt vielleicht eine Hübers wieder, die auch nochmal so ein bisschen Backup machen können. Und das heißt, du brauchst ja im Prinzip nur eine 1B. Du brauchst ja nur einen Perspektivspieler. Und was ich nicht verstehe in der Bundesliga ist, weil ich viel Spanischliga gucke, alle großen Vereine in Spanien verleihen ihre Jugendspieler wie die Bekloppten, ja, damit die Spielpraxis bekommen. Jetzt kann man sagen, gut, die sprechen Spanisch und kein Deutsch, aber dass man so einen nicht einfach mal holt für ganz schmalen Kurs und eben als 1B-Spieler instrumentalisiert, sowas verstehe ich nicht. Da brauchst du doch nicht auf dem englischen Markt rumgucken und dann überteuerten Spieler kaufen. Das Risiko, den Freischuss, kannst du doch an der 1B-Position machen.
Ja. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Also,
jetzt noch abschließend, dann das nochmal weitergedacht. Und das soll jetzt nicht überheblich klingen oder hier Atletico-Brille oder irgend so ein Scheiß. Aber die Vorbereitungsspiele von Atletico Madrid haben komplett die Jugendspieler gemacht. Und zwar nicht die B-Mannschaft, sondern wirklich die Jugendspieler, was bei uns so, ich sag mal, A-Jugend wäre. Ich war in Stuttgart, habe das Vorbereitungsspiel gesehen gegen den VfB Stuttgart. Die haben mit der ersten Mannschaft 70 Minuten gespielt, Stuttgart. Und die Abwehr von Atletico, die Jugendspieler hatten die komplett im Griff, ja. Und Stuttgart war da schon an dem Punkt kurz vor Saisonbeginn, ne. Das heißt, diese Spieler sind durchaus in der Lage, auch auf dem Niveau Bundesliga, denn das ist kein hohes Niveau mehr, durchaus im Mittelfeld mitzuhalten. Und da muss man halt mal gucken, ob man dann dort nicht eben so einen holt, ein bisschen Geld spart und dann eben an einer anderen Position sich den Traumspieler wirklich dann auch teuer bezahlt, aber dann holt.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Verein ist offensichtlich aktiv. Es werden ja Namen jongliert. Die Hälfte davon kann ich nicht aussprechen und hoffe einfach, dass sie nicht kommen. Wäre ich doch irgendwas Schreibendes geworden und nicht irgendwas Sprechendes, würde mir das Leben deutlich erleichtern.
Großartig.
Ja, mal schauen, was dann am Ende tatsächlich bei rauskommt. Ich hoffe, gehe auch davon aus, dass da noch was kommt. Und ich bleibe beim Trainer. Es müssen eigentlich zwei sein. Fertig aus. Und meinetwegen soll der eine davon geliehen sein und der andere gekauft oder was auch immer, ist mir wurscht. Aber eigentlich brauchen wir zwei weitere Innenverteidiger und einer davon nicht weit weg vom Niveau der aktuellen Nummer 1 und 2, Anton und Wimmer, wobei das jetzt nicht tatsächlich gerankt war von den beiden.
Aber den zweiten kannst du dann ja nur als Perspektivspieler holen, ne? Du
ja, natürlich. Dann holst du dir halt so ein, was weiß ich, so ein Spanier oder meinetwegen auch einen 36-Jährigen, aber halt einen, der mir ein bisschen besseres Gefühl macht als die Gesundheitsakte von Philippe und Timo Hübers, wie gesagt, der hat sich das Kreuzband gerissen. Ich glaube, was das
zum Kreuzband? Zweiten Mal, ne?
Ja, und das wird ein bisschen dauern. Also ich gehe mal davon aus, der wird eher so in Richtung Prip gehen und gar nicht spielen nächste Saison oder jetzt in der kommenden Saison. Von daher, klar, dem sollte man den Platz warm halten, dass man ihm die Möglichkeit gibt, wieder zuzuschlagen, wenn er gesund ist. Aber Dick, auf den kannst du halt nicht bauen. Und genauso kannst du auch Philippe nicht bauen. Und dann hast du drei Innenverteidiger. Und das ist mindestens einer, in meinen Augen sogar zwei, zu wenig. Also, Herr Held,
übernehmen Sie. Haben wir doch noch Schulle, oder? Da kann er mal kurz für...
Ja, ganz ehrlich, sowas habe ich auch schon geträumt nachts, als wenn ich ganz warm war. Schlimm. So, komm, Innenverteidigung Strich drunter, Mittelfeld geht weiter mit den guten Geschichten. Haraguchi hat eine schwere Oberschenkelzerrung, sagt die Bild-Zeitung. Bebu ist eine alte Verletzung aufgebrochen. Jetzt dürfen gegen Karlsruhe direkt Lindenmeiner und Noah Joel Sarenren-Bazé liefern, Tobi.
Das wird geil.
Ja, vielleicht aber auch nicht.
Doch.
Also anders gefragt,
hast du doch, die werden gut.
Hast du die beiden schon mal liefern gesehen in der Bundesliga, wenn sie mussten? Nein, okay. Hast du nicht. Das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht tun, aber
doch. Noah hat schon geliefert.
Ach, ja.
Er ist ja in den Spielen unter Stendl hat er wirklich eine großartige Qualität gezeigt. Er konnte das jetzt nicht bestätigen, war dann auch immer wieder zurückgeworfen von Verletzungen. Und der Linden, also in den Testspielen auch gerade, wie er das Tor vorbereitet hat gegen Bilbao, das ist schon à la Bonheur. Und der ist jung, der ist frech, der spielt auf. Ja, ich will jetzt diesen blöden Vergleich mit Leroy Sané nicht bringen, aber ich bringe ihn trotzdem. Ich glaube, dass wir an Lindenmeiner so viel Freude haben werden, der wird richtig durch die Decke gehen und wir werden diese Diskussion nie wieder führen.
Aber wäre es nicht cooler, wenn wir ihm so die Möglichkeit geben, dass er auch dann so ein bisschen langsam an die ganze Sache reinschnuppert und nicht zwingend.
Warum denn?
Weil der 19 ist und weil er, glaube ich, eine Handvoll Bundesligaspiele hat. Und wenn es heißt, hier, Buschi, du bist übrigens der, wenn du kein Tempo über die Außen machst, dann wird der Füllkrug da vorne verhungern und dann schießen wir keine Tore. Und das ist ganz schlecht, weil dann steigen wir ab.
Buh. Deswegen bist du nicht Lehrer geworden, weil natürlich das nicht wirklich leistungsfördernd ist. Da hast du natürlich völlig recht. Nein, aber der André Breitenreiter wird das machen und ich bleibe dabei. Vielleicht irre ich mich auch. Und ihr sagt in 2 Wochen, ja, siehst du, Krause, was du da wieder für einen Mist erzählt. Alles okay, aber ich glaube...
Siehst du, Krause, das Gleiche hast du letztes Jahr über Sagan Basege erzählt.
Wie bitte, was habe ich erzählt? Dass er auch
genau das Gleiche. Wenn wir viel Freude dran haben, großartiger Spieler.
Das werde ich nachhören, das glaube ich erstmal nicht. Ja, aber selbst, theoretisch ist er das auch. Theoretisch ist er das dann auch. Sarenrin Basés Problem war, dass er dann schlecht beraten war, dass er von außen instrumentalisiert wurde und dann plötzlich im Flaus im Kopf gesetzt wurde, dass er am besten noch bei Manchester United sofort unterschreibt. Also das ist natürlich ein Problem. Wenn Linden ist da, glaube ich, aus einem anderen Setting und das wird da wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich bin halt ein Freund der Jugend. Ich finde es schön, wenn jemand jung ist, unbekümmert ist, sich nicht zu viele Gedanken macht, also nicht im Sinne von er ist blöd, sondern im Sinne von er hat einfach nur Bock, Fußball zu spielen. Er hat einfach nur Lust, den großen Etablierten zu zeigen, was er für ein geiler Kicker ist. Und der ist ein geiler Kicker. Und meine Güte, dann ist der 19. Das ist doch kein Problem. Das ist doch wirklich kein Problem. Und der wird, hoffentlich, wird er uns auf dem Flügel enorm viel Freude machen. Aber natürlich, Tobi, ist das ein Problem, dass wir jetzt mit Haraguchi und mit Bebu Ausfälle haben, von denen wir noch nicht ganz genau wissen, wie lange sie wirklich dauern werden. Das ist dann auch wieder verständlich, dass der Trainer sagt, ich möchte auf den Außen jetzt eigentlich doch noch jemanden haben und brauche auch. Denn wenn jetzt meiner oder Sarin Revasé auch noch ausfallen, ja.
Hat er noch Uffe Beck?
Ja. Ja, Uffe Beck macht dann den Jan Simak, ne? Den Jan Schlaudorf. Er wird nie wieder für 96 spielen und plötzlich
ist er der Held.
Wie Phönix aus der Asche.
Ja.
Also nur weil er in der 4. Liga jetzt irgendwie 4 Tore in 3 Spielen macht, ist da keine Alternative.
Nein, natürlich. Das hat Breitenreiter ja auch gesagt. Und da gehe ich auch davon auch aus, dass der noch wechseln wird, wenn er noch irgendwas findet unterwegs. Aber André, ich sag mal, das Mittelfeld ist besser besetzt als die Abwehr.
Ja, absolut. Das Mittelfeld mache ich mir auch gar keine Gedanken drum. Könnte man vielleicht sogar noch 1 oder 2 Spieler abgeben. Da bräuchte man jetzt aber aus meiner Sicht keine großartige Verstärkung, weil die dann, wenn es wirklich eine großartige Verstärkung wäre, wirklich zu teuer wäre. Jetzt ist immer nur die Frage, was zählt man zum Mittelfeldspieler, was zum Stürmer? Also du hast ja gerade Bebu angesprochen. Der wäre jetzt für mich schon fast mehr Stürmer als Mittelfeldspieler. Das ist so eine blöde Diskussion. Aber halten wir mal fest, Mittelfeld finde ich okay. Ich glaube auch, dass es gegen Karlsruhe reichen muss, dass ein Sarenren Basé und ein Meiner spielen. Einfach aus dem Grunde, weil wenn das Backup-Spieler für die Bundesliga sein wollen und sollen und müssen, dann müssen die auch im Pokal gegen eine Mannschaft wie Karlsruhe liefern können. So. Aber dann kommen wir eben zu genau dieser Schnittstelle. Sturm.
Ja. Also wir haben ja noch ein defensives Mittelfeld. Also
irgendwo fehlt's halt, ne? Henne regelt. Das ist die Überschrift über den Sturm.
Was regelt?
Henne regelt.
Oh Gott, ja.
Na, auch da, ich mache den gleichen Quatsch, wie ich mit meiner und angeblich auch mit Sarenrin Basé letzte Saison gemacht habe. Ich gehe davon aus, dass wir an Hendrik Weidand enorm viel Freude haben werden und dass er erstmal der erste Backup sein wird für Niklas Füllkrug und ähnlich gute Torquoten zeigen wird. Ich bin von ihm total überzeugt, was ich in der Vorbereitung von ihm gesehen habe. Und ich bin sicher und ich würde Geld drauf wetten, dass Hendrik Weidand mehr als 20 Bundesligaspiele macht nächste Saison und eine Torquote hat, die auch im zweistelligen Bereich ist.
Das hast du vor 2 Jahren über Mike Steven Behrer auch gesagt.
André hat offensichtlich
gar nicht wahr.
Die alten Folgen nachgehört, habe ich das Gefühl. Oder lügt einfach kreuz und quer durch die Gegend.
Der lügt einfach und er weiß genau, ich weiß es nicht besser. Und das ist das Schlimme, das ist nämlich ganz niederträchtig. Nein, aber ernsthaft, also findest du nicht, dass wir da zu dünn besetzt sind?
Im Sturm, ja.
Warum?
Also im Sturm, also ich muss dazu sagen, ich habe mich ja schon über die Abwehr ein bisschen beschwert und habe gesagt, da macht unsere sportliche Leitung keinen guten Eindruck, aber da würde ich sagen, Abwehr ist auch nur B-Problem. Das A-Problem ist für mich absolut der Sturm. Ich habe keine Ahnung, also abgesehen davon, dass der Kader zu groß ist an Offensivspielern und man durchaus Spieler abgeben sollte, aber ich wüsste gar nicht, wo die Qualität ist aus dem letzten Jahr. Also mir fehlt der 9-Millionen-Stürmer auf jeden Fall, aber nicht jetzt Jonatas als Person, sondern eben der Starstürmer, der 9-Millionen-Mann, der gekauft worden ist, um eben, was will ich meine...
Wir haben einen 18-Millionen-Mann.
Naja, den haben wir aber nicht verkauft. Ja. 18 Millionen, dementsprechend ist noch keine 18, ne? Aber sagen wir mal, also dieser Spieler fehlt mir. muss ich klipp und klar sagen, da sind wir letzte Saison gut durchgekommen, weil der Füllkrug komplett überperformt hat. Wir hoffen, dass er es dieses Jahr wieder hinkriegt, aber mir fehlt dann natürlich der Abgang von meinem persönlichen 96-Held Harnik. Und da muss ich natürlich sagen, den sehe ich überhaupt nicht aufgefangen. Also kein Wood, kein Asano, kein noch irgendwer fängt den auf, aus meiner Sicht. Und da würde ich sagen, du brauchst schon noch einen Stürmer, jetzt sage ich wieder gestandener Bundesligaspieler oder irgendwas, aber jemand, den du holst und du weißt, komm, wenn es gut läuft, macht er 10 Buden.
Haben wir doch.
Ja, du meinst jetzt Füllkrug oder wen?
Weidand. Ja, das ist kein gestandener Bundesligaspieler, aber der trifft. Ja,
wenn der 10 Buden macht, feiere ich den auf jeden Fall. Wenn das klappt, super.
Ja, wenn das klappt, super, aber beim Sturm tue ich mich tatsächlich am schwersten. Verteidigung bin ich ganz klar auf der Seite, viel, viel zu wenig Leute. Im Mittelfeld denke ich auch, wir sollten einigermaßen tauglich aufgestellt sein, auch was die Defensive im Mittelfeld angeht. Da hat sich jetzt nicht viel verändert im Vergleich zur letzten Saison. Da könnte ich mir vorstellen, dass das weiterläuft. Im Sturm weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich mal die Sturm oder ja doch die Mittelstürmer rausgesucht aus der Abstiegssaison 15-16. Da sind wir tatsächlich mit Arthur Sobiek, Charlie Benchop und Alain Saint-Maximin und wie auch immer er ausgesprochen wird, der jetzt bei 20 Millionen Marktwert ist, in die Saison gegangen. Und dieses Jahr gehen wir mit Füllkrug, Wood und Weidand in die Saison, zumindest jetzt.
Und Asano.
Ja, Asano weiß ich nicht so genau, wo ich den noch hinpacke, ob ich den ins offensive Mittelfeld oder vielleicht, ja okay, vielleicht den noch dazu. Dann sind es 4 Spieler und dann hatten wir letztes Jahr, also im Abstiegsjahr hatten wir noch Karaman und solche Strategen.
Das sind wir doch jetzt besser aufgestellt, Tobi.
Ja, also ihr versprecht euch alle so viel von Herrn Füllkrug. Ich bin da immer noch
ich nicht.
Ja,
ich schon.
Ich meine Tobi und andere in diesem Internet, jetzt pauschal mit der Gießkanne auf alle. Ich bin da noch skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich, also ich fand, der große Fehler, den wir gemacht haben, war Harnik zu verkaufen, weil wir deshalb Füllkrug nicht mehr verkaufen konnten. Das war irgendwie unklug. Und dass man für Füllkrug mehr Geld verdienen kann als für Harnik, ja, gut. Ich hätte irgendwie.
Aber guck mal, jetzt hätten wir Harnik behalten und was wäre?
Ja, dann hätten wir 16 Millionen auf der hohen Kante gehabt oder 18. Und da hätten wir natürlich noch ein, zwei Spieler von kaufen müssen und wahrscheinlich auch können. Die Variante wäre mir irgendwie lieber gewesen. Füllkrug und also Harnik behalten.
Ich hätte auch verkauft, im Übrigen.
Ja, genau. Und deshalb, weil ich glaube einfach, also ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn er 15 Tore schießt nächste Saison und davon auch wichtige und nicht immer nur das 6-0 gegen Werder Bremen oder so. Also auch das macht Spaß, aber. diese Füllkrug-Nummer ist das, was mir am größten Kopfschmerzen bereitet. Und das macht mir so dolle Kopfschmerzen, dass ich noch nicht mal an Weidern und Wood denken kann. Bei Wood bin ich mir übrigens ziemlich sicher, dass der nicht sonderlich gut einschlagen wird, aber das ist noch eine.
Das denke ich leider auch.
Das ist nur so ein Gefühl von mir. Hat ja eine Laie, ist das nur, ne? Wood, genau. Wood war Laie und Kaufoption von 7,5 Millionen. Und ich glaube, dass das am Ende der Saison, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, dass wir da gar nicht groß drüber sprechen, ob Wood jetzt gekauft wird oder nicht. Das Thema ist, glaube ich, früher durch, als wir sagen wollen. Und Weidand, ja, Herrgott, also, ist natürlich ein unfassbar geiler Typ, wenn du den so siehst. Das ist eine Kante vor dem Herrn. Ich bin ja wirklich nicht klein und wirklich nicht schmal, aber ui, Junge. Ich hoffe, dass der einschlägt. Das wäre die Cinderella-Story bei Hannover 96. Und wir werden ihn beobachten.
Wir haben es verdient. Wir haben es verdient, dass wir so eine Story immer haben.
Ja, haben wir auch. Und er hat es verdient und wir haben es verdient. Ja. Vielleicht machen wir hier im Podcast eine, weiß ich nicht, die Weidand-Ecke oder so. Dass wir jede Woche einmal kurz sprechen. Wie geht's ihm eigentlich? Was macht er denn also? Schauen wir mal.
Das liegt ja daran, weil er immer treffen wird, ne? Ja. Aber ich glaube halt, dass Füllkrug auch trifft. Also, wie ich ihn jetzt in der Vorbereitung erlebt habe, er macht eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat. Klar, Vorbereitung, kann man sagen, Karaman war auch mal Testspiel, Torschützenkönig.
Hier, ja. Der Dingsbus hat mal 25 Tore geschossen. Stoppelkamp.
Ja?
Stoppelkamp.
Ja.
25 Tore.
Ja, noch schlimmer. Ja, okay. Tore. Geschenkt. Ja. Aber wie Fülle sie gemacht hat. Und er hat halt einfach seine Stärke. Das einzige Problem, was ist, du musst Außen haben, die ihn füttern oder andauernd Standards in den Strafraum herum. Weil sein Kopfballspiel kriegst du nicht verteidigt. Das verteidigt keiner. Wenn der einen vernünftigen Ball auf den Kopf
kriegt, dann ist er drin. Auch da bin ich, Sané ist dieses Jahr nicht mehr dabei. Wir hatten letztes Jahr mit Füllkrug und Sané, zwei Leute, da musst du schon...
Jetzt haben wir Wimmer.
Ja, nee. Der, gut, natürlich kann es sein, dass der sich Standing aufbaut, aber Sanés Standing war ja, also der hat ja alleine schon drei Leute gezogen, so ungefähr, wenn er in gegnerischen Strafraum eingelaufen ist.
Aber wenn Fülle fünf um sich herum hat und springt über alle rüber, was soll er denn machen?
Wer will was sagen, genau. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja,
also ich meine, ich kann das verstehen, dass du skeptisch bist und ja. Ich kann das wirklich nachvollziehen, weil ich auch überrascht war, wie gut Füllkrug in den letzten Jahren getroffen hat. Das hätte ich ihm jetzt auch nicht wirklich so zugetraut, das muss ich leider ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wie er sich jetzt präsentiert, der strotzt vor Selbstbewusstsein, ohne überheblich zu sein. Der hat eine Ausstrahlung plötzlich bekommen, da habe ich mich richtig erschrocken. Und ich glaube wirklich, dass wir wir haben an jedem Spieler Freude, habe ich bald das Gefühl. Ich glaube wirklich, dass wir an dem viel Freude haben werden. Und ich sehe ihn ja auch schon bei Yogi.
Ja, bei Yogi. Also wir strotzen hier auch voller Selbstbewusstsein und Überheblichkeit.
Warte mal, wer denn eine Alternative? Ich meine, wir wollen nicht über den Namen sprechen, aber wir haben doch keinen deutschen Stürmer als Mittelstürmer, der so eine Torquote bringt wie Niklas Füllkrug.
Ja, haben wir denn da? Ich habe übrigens kein Selbstvertrauen für die Saison, stand heute 16.8.
Nein, im Leben.
André. Aus genau diesem auch. Grund.
Also, um das zu dir noch zu Ende zu bringen, ja, warten wir mal ab. Ne? Wer dann Löw holt halt keinen, der 17, 18 gut war, wenn es darum geht, 18, 19 Leute für die Nationalmannschaft zu nehmen. Das heißt, Füllkrug muss erstmal wieder liefern und dann schauen wir mal, ob er das macht.
Bitte.
Wäre Füllkrug 4 Jahre jünger, glaube ich, hätte er schon 2 Länderspiele gemacht, ist er halt nicht. Mehr oder weniger Pech gehabt. So, also, wir haben kein Selbstvertrauen, aber was war das? Überheblichkeit? Machen jetzt eine Pause, sprechen dann über Breitenreiter und über Karlsruhe und über Stimmung und über alles.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich hab's gesagt. Wir haben jetzt einen Strich drunter gemacht unter diese Kadergeschichte. André ist unzufrieden, mit Recht. Tobi ist zumindest in Teilen zufriedener, aber auch da ist Unzufriedenheit definitiv vorhanden. Ich bin auch mehr unzufriedener als alles andere. Jungs, Trainer, wichtige Position, verlängert. Und zwar beim Test gegen Bilbao, was wir 2-0 gewonnen haben. Ich war im Stadion, habe ich mir angeguckt. Gott, war das auch so. Testspiele sind ja so fürchterlich. Eigentlich sollte man da gar nicht hingehen. Haben sich auch ganz viele Leute gedacht, denn es waren irgendwie nur 10.000 Leute da. André Breitenreiter hat seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert, hat jetzt einen noch 3 Jahre laufenden Vertrag. Es ist nicht bekannt, ob es eine Ausstiegsklausel gibt. Wir gehen davon aus. Es ist nicht bekannt, in welcher Höhe die ist. Und es ist nicht bekannt, was bei einem Rauschmiss passiert, wie es mit Abfindung aussieht. Das heißt, auf Basis dieser doch recht wenigen Informationen, wie glücklich bist du?
Ja, das... Also Breitenreiter, um mal ganz kurz einen Ist-Stand zu machen, kam in einer schwierigen Situation, musste liefern, hat uns gerade so in die Bundesliga geliefert. Sehr gut. Dann hatten wir in der Bundesliga-Saison furios gestartet, ähnlich wie damals in Paderborn, hinten raus ein bisschen abgebaut, hat aber am Ende doch relativ entspannt, sage ich mal, die Liga gehalten. Das war das einzige Ziel. Es gab kein anderes Ziel. Also von daher ist das völlig in Ordnung. Das würde für mich schon rechtfertigen, sein Gehalt aufzubessern, ihm mehr Kompetenz wieder zuzuordnen und ein Dankeschön. Das ist also im Prinzip der Grund für die Vertragsverlängerung, wenn es nach mir gehen würde. Ist aber so darzustellen, als ob er so ein gefragter Trainer wäre und wir jetzt Gott froh sein müssen, dass er hier verlängert und bei uns ist und es gab Offerten von Bayern München, Real Madrid und Manchester United, weiß ich nicht. Dementsprechend finde ich ein bisschen zu viel Brimborium um den Vertrag. Das hätte man ruhiger abwickeln können, das hätte man stiller und konzentrierter machen können. Ich finde, das ist eigentlich kein großes Thema, das ist folgerichtig. Nur diese Saison wird sein Härtetest werden, weil also ich glaube, wir haben einen schwereren Stand als letztes Jahr und da waren wir auch schon nicht die Favoriten.
Ganz kurz, wer hat denn da so ein Bimborium draus gemacht?
Na, die Zeitung.
Nur was heißt die Zeitung? Ja, also wenn sich der Präsident aus dem Fenster lehnt und da Wasserstandsmeldung alle 5 Minuten macht und dann der Berater auch nochmal kurz kommentiert und dann warten wir, jeder Zeitungsjournalist hat auch noch einen Kommentar dazu. Das ist ja in Ordnung, das steht denen auch allen zu, das dürfen die auch machen. Ich empfand es nur nicht als wirklich notwendig, weil das Breitenreiter verlängert und bleiben möchte, weil es auch kein anderes Angebot gibt, war für mich zwingend und folgerichtig, dass es eine Saläraufbesserung gibt, ist auch völlig in Ordnung und total legitim. Und was sie da sonst noch aushandeln, Flutlicht, besseren Rasen und ein schönes Tornetz oder so, aber
goldene Tornetze für alle.
Also man hat das, ich habe das Gefühl, man wollte mir den Jetzt hätte ich fast Scheiß gesagt. Ist ja schön, dass er verlängert hat. Man wollte mir den Mist pompös verkaufen, dass ich nicht merke, dass auf der Transferfront, die ich persönlich wichtiger finde, noch immer kein vernünftiger Spieler geholt wurde.
Aber ihr Lieben, ihr erinnert euch schon noch an die wirklich stillen Verlängerungen von Mirko Slomka. Also wenn ich das als Grundlage nehme, was da für ein Theater war, möchte ich sagen, das war hier, erstens, es ging innerhalb von ein paar Tagen. Ja, ja, das finde ich schon mal bemerkenswert.
Lange Tage.
Dass natürlich Martin Kind jeden Tag was dazu sagt, obwohl er am Anfang sagt, ich werde keine Wasserstandsmeldung abgeben. Ja gut, das ist wohl Martin Kind. Ich werde das nicht verstehen und ich werde da immer den Kopf drüber schütteln. Aber das haben wir jetzt mitgekauft. Und ich fand es eigentlich gar nicht so, wie ihr es gerade beschreibt. Also da erinnere ich mich, wie gesagt, an Verlängerungen mit Mirko Slomka, die wirklich schlimm waren. Also schlimm auch im Ergebnis, aber schlimm auch in der Art, wie lang das gedauert hat, wo da wirklich über jeden kleinen Pups wegen Lohnfortzahlung und irgendwas noch öffentlich verhandelt wurde. Das war diesmal deutlich angenehmer. Hm.
Ja, so, und Tobi, jetzt haben wir 3 Jahre das hier alles gemacht und wir wissen ja auch aus der Historie, dass, ich sag mal, nicht jeder Trainer bei Hannover so lange bleibt.
Der bleibt keine 3 Jahre.
Gut. Glaubst du, dass wir eine für uns oder für ihn gute Lösung gefunden haben?
Wir kriegen Ablöse.
Ach so, okay.
Wir kriegen Ablöse und zwar kriegen wir Ablöse von Borussia Dortmund in der nächsten Saison, weil Lucien Favre scheitern wird.
Und dann holen die auch bestimmt jemanden, der auf Schalke trainiert hat.
Ja, das ist so ähnlich, als wenn
du. Na gut, das ist das, okay, ja, gut, da könnte ein kleiner Haken sein. Ja. Dann ist es Borussia Mönchengladbach, weil die merken, Hacking nutzt sich ab.
Das haben sie jetzt schon gemerkt.
Ja, das stimmt, aber sie haben keine Alternative. Also, okay, Dortmund wäre meine Wunschvorstellung, weil ich glaube, das kann er. Aber das mit Schalke, ja gut, das ist ein Argument. Ich meine, es war nur ein Jahr und er findet ja auch irgendwie Schalke kacke, weil sie ihn da weggeschickt haben, aber vielleicht reicht das auch nicht. Dann wird es halt Borussia Mönchengladbach. Aber ich gehe davon aus, dass André Breitenreiter nach einer guten bis sehr guten Saison mit Hannover 96 am Ende der nächsten Saison für eine Ablöse um die 5 Millionen Euro den Verein verlassen wird.
Am Ende der nächsten Saison für ungefähr 5 Millionen Euro. Wir bräuchten unsere Hörer. Ich bin ein bisschen enttäuscht von unseren Hörern. Liebe Hörer, falls einer von euch so ein Fuchs ist mit Prognosen aufschreiben, sich merken und im richtigen Moment aus dem Hut zaubern. es wird ja sicherlich öfter mal vorkommen, dass die Saison die eine oder andere Prognose rausgehauen wird. Und damit meine ich nicht, wie geht das Spiel am Samstag, Sonntag aus, sondern...
Du meinst sowas wie Sarenren Baseo oder der Bäre, ne?
Ja, sowas. So, dass man das vielleicht einer so ein bisschen Buch führt. Es gibt ja so die Möglichkeiten, offene Dokumente, die man dann einsehen kann, Google, irgendwas oder so. Also, nur so als Vorschlag, falls einer von euch, bitte. Wir würden uns freuen.
Macht es nicht.
Ich habe da keine Zeit für, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn das einer macht. So, Jungs, also, Trainer, die länger bei uns waren als André Breitenreiter, bisher gibt es natürlich viele, insbesondere in der weiten Vergangenheit. Ewald Lien war zum Beispiel ungefähr 90 Tage länger da als Breitenreiter bisher. Reinhold Fanz 903 Tage, Ralf Rangnick 980 Tage, Dieter Hecking über 1000 und Spitzenreiter der Neuzeit, um jetzt mal die ganzen Leute aus den 30er, 40er Jahren da rauszunehmen oder meinetwegen auch noch ein bisschen später, ist tatsächlich Mirko Slomka natürlich mit 1438. Das sind Pi mal Daumen 4 Jahre, ne? Kommt das hin? Ja, kommt ungefähr so hin. Dann, also wenn Breitenreiter so lange bleibt wie Slomka, würde er seinen Vertrag erfüllen. Tobi glaubt nicht dran. André, glaubst du dran?
Das weiß ich nicht. Also das entscheidet ja die sportliche Leistung am Ende. Und wenn er diese Saison, also jetzt die kommende Saison übersteht, dann kann er auch wirklich lange bleiben, weil dann ist ein Fundament gelegt, dann ist was aufgebaut, darauf kann man dann auch in den nächsten Jahren aufsatteln. Und dann würde er sich das nicht nehmen lassen. Er muss die Saison überstehen und das würde bedeuten, 96 steigt nicht ab und kommt auch nicht in große Abstiegsnot. Der aktuelle Kader, der Verlauf der letzten Saison, da habe ich noch Sorge.
Sorg. Hast du Sorg? Ja.
Ich würde es mir natürlich gönnen und ich würde mich natürlich freuen, logisch. Wenn Breitenreiter lange bleibt, heißt es Hannover 96 geht es gut, heißt es ist super, also wünsche ich mir das auch.
Gut. Wir wünschen uns das alle. Mal gucken. Ich sehe schon immer, in meinem Schwarzmalgesicht sind da Szenarien von November und Platz 18 und eine teuren Scheck um den Breitenreiter. Aber gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es alles irgendwie besser kommt. Stimmungsboykott, Tobi, hilf mir. Haben wir letzte Woche über den nicht mehr vorhandenen Stimmungsboykott schon gesprochen? Das war ja auch nicht letzte Woche.
Wir haben letzte Woche gar nicht gesprochen.
Nee, in der letzten Sendung war es. Aber
Moment bitte.
Haben wir nicht drüber,
dass das... Die Sendung war doch bitte...
Schon so lange her, ne?
Die war doch... Nein, Moment, die war vor dem Fan-Treffen.
Die war vor dem Fernsehen, aber nach der 50-1-Klage.
Dass ich dafür sein werde.
Dass der Boykott
endet.
Endet. Und so kam es dann auch. Er endet. Es wird wieder gesungen. Und du hast dir gleich eine. Nee, wir haben doch darüber gesprochen, dass du dir eine Dauerkarte für N16, N17 geholt hast.
Ja, warte, du hast auch wieder recht.
Ah,
ich komme auch schon, wie viele Sendungen waren denn jetzt schon? Ich weiß
es Ich weiß es auch nicht mehr. Also wir sind alt. Es wird auf jeden Fall wieder gesungen.
Drüber gesprochen.
André wird wieder bestens unterhalten im Stadion, ich auch. Und Tobi kann mitsingen.
Ich kann mitsingen, freue mich schon sehr.
Das finde ich super.
Ich freue mich sehr, dass André das hören darf gegen Dortmund.
Ja, recht herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Das ist meine Tradition, weil ich ein bisschen weiter weg wohne, immer zum ersten Spiel auf jeden Fall hinzufahren, damit ich mir dann auch ein wirkliches Bild machen kann. Und erste Spiele sehen wir auch immer ganz gut aus, finde ich. Also jetzt nicht die Pokalspiele, sondern halt das erste Ligaspiel. Und mit Stimmung gerade gegen Dortmund, ich glaube, das ist extrem wichtig. Dortmund wird noch nicht hundertprozentig in Spur sein. Da weiß man noch nicht, wo geht's hin. Die sind da anfällig. Und wenn da wirklich direkt von Anfang an Stimmung ist, weil Dortmund kommt ja immer direkt mit 8000 Leuten, die da rumkrakeln wie die Weltmeister. Das wäre, glaube ich, echt wichtig. Und vielleicht kann man da so einen positiven Schwung mitnehmen wie im letzten Jahr. Einzig, ich befürchte, dass der Grund für den Stimmungsboykott nicht geklärt und gelöst ist, sodass dieses Damoklesschwert jederzeit wieder über dem Verein kreist. Aber das ist halt nicht zu ändern.
Das ist nicht
aber zu ändern. Das erste Spiel ist doch in Bremen, Entschuldigung.
Ja, Heimspiel aber.
Ja, in Bremen gibt es sowieso... Da,
ein 4-0 Auswärtssieg, so.
4-0 Auswärtssieg, allerdings wird es da keine Stimmung geben, weil wieder irgendein Polizeieinsatz irgendwo zwischen Hannover und irgendwo stattfindet und dann alles, was eigentlich sinkt, wieder rausgefischt wird. Sowas warte doch ab. Nach Bremen ist immer Kacke. Ich sag's euch. André, Saisonprognose. Jetzt musst du dich festlegen und der junge Mann oder die junge Frau, die hier mitschreibt... von unseren Hörern.
Also an den Schreiberling, ich prognostiziere beim aktuellen Kaderstand, und nur das finde ich jetzt fair, also das möchte ich auch bitte unterstrichen haben, beim aktuellen Kaderstand steigen wir ab.
Und was glaubst du, wenn du das mit einbaust, was du noch erwartest, was Hannover 96 leistet, also jetzt quasi, wo landen wir tatsächlich?
Du, ich habe echt keine Ahnung, ob sie an diesem Kader noch was tut. Die Transferpolitik von Hannover 96 hat mich im Winter, hat mich im letzten Sommer schon so dermaßen irritiert. Also aus meiner Sicht, wir haben es eben schon diskutiert, muss in der Innenverteidigung eine B-Lösung noch kommen, aber muss im Sturm auch noch einer kommen. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen einer kommt. Für den Fall, dass noch diese Verstärkungen kommen, die Breite noch gemacht wird, sehe ich uns im Prinzip so wie in der letzten Saison auch. Da läuft man dann irgendwo Platz 9 bis Platz 14 ein, aber nicht mit wirklichen Abstiegssorgen, immer so ein bisschen, aber nicht wirkliche Abstiegssorgen, keine großen Diskussionen, Breitenreiter darf auch bleiben. Das, finde ich, wäre unser aktueller Leistungsstand auch. Das wäre auch in Ordnung.
Tobi.
Aber da muss noch was kommen.
Ja, selbstverständlich muss da noch was kommen. Tobi, was sagst du?
Ich wünsche mir 4 bis 8. Ich glaube an 10 bis 14.
10 bis 14, okay.
Absteigen werden wir nicht, dafür sind es, sehe ich Mannschaften hinter uns. Absteigen, wir haben echt im Mittelfeld Qualität
zu bekommen. Okay, mal konkret, also die Diskussion, weil ich finde das auch total spannend, immer in den Vergleich zu sehen. Welche Mannschaften siehst du vom aktuellen Kader konkret hinter uns? Also nur wieder 2 sein. Also sagen wir 3, weil sonst bessere Relegation.
Also der erste FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Wenn es nur 2 sein sollen.
Und dann hast du
der
halt...
Der FC Augsburg, der erste FSV Mainz 05.
Genau, Freiburg.
Eintracht Frankfurt hat Frankfurt, ja, einen unglaublichen Aderlass. Und nur Ante Rebic aufgrund des Pokalfinales zu behalten oder der WM zu behalten, das reicht nicht. Den wird vor allem dadurch, dass der Trainer weg ist, aber auch, dass Kevin Prinz Boateng nicht mehr da ist, die werden, und dass der, wie heißt denn der Nürnberger, der hier nicht konnte? Gott, ich wollte gerade Jan Rosenthal sagen, das ist natürlich völlig bescheuert. Der hat zu Dortmund gewechselt.
Marius Wolf.
Marius Wolf, dass der nicht mehr da ist. Also Eintracht Frankfurt wird gegen den Abstieg spielen und sind deutlich hinter uns.
Deutlich hinter uns, weiß ich gar nicht.
Dann würden wir ja relativ sicher daraus sein, aus der Nummer. Das wäre doch schön.
Ja, ich kann noch weitermachen. VfB Stuttgart, weil Teil von Korkut es nicht hinkriegen wird, das in dieser Saison zu wiederholen, was er in der letzten Saison, als er übernommen hat, dort geleistet hat.
Aber jetzt mal, der VfB Stuttgart ist mit uns aufgestiegen. Ich sag mal, und vielleicht von der Finanzkraft, Städtegröße und so, möglicherweise ein bisschen vergleichbar.
Ausgliederung.
Viel stärker.
Die haben viel Kohle gekriegt von Mercedes. Die schwimmen gerade richtig.
Aber wenn du dir den Kader anguckst, die sind doch auf jeder Position besser besetzt.
Abwarten.
Also nicht im Tor. So.
Hallo, Weltmeister?
Weltmeister. Also ich glaube tatsächlich, das, was Tobi gesagt hat, wird einigermaßen passen. Es kann natürlich sein, dass Nürnberg oder Düsseldorf einer von beiden so einen Lauf hat und oben so ein bisschen drin rumstochert, aber du hast halt einfach wie jedes Jahr hast du diesen Brei an Mannschaften, Augsburg, Berlin, da kannst du Bremen auch mit reinziehen.
Weiß stimmt, ich auch, Berlin auch noch.
Weiß ich auch nicht, was Bremen aus der Geschichte auch, genau. macht. Freiburg, dann Mainz hast du und dann hast du meinetwegen auch noch Stuttgart und wie jedes Jahr zähle ich Wolfsburg nicht dazu und am Ende sind sie doch wieder mittendrin. Du musst also halt,
Europa League ist eigentlich schon sicher.
Nein, du musst aber einfach
sicher, aber ich halte sie tatsächlich für möglich, wenn du eine gute Saison spielst.
Nein, ja, nein. Aber du musst
doch, in den drei. Die Top 4, pass auf, die Top 4 sind für mich fast vergeben. Und alles, was danach kommt, da wird einer noch ganz sicher mit dabei sein, aber dann haben wir noch einen sechsten Platz und den macht irgendwer von diesen Krückenmannschaften. Dazu gehören wir auch.
Ja, genau. So wie Frankfurt letztes Jahr ja auch rumgeschnubbert hat da oben und so. Ja, also
die Schere geht auseinander. Die ersten vier werden weiter wegziehen und das, was danach kommt, kämpft dann entweder um Europa League oder gegen den Abstieg.
Genau, und das kann uns halt auch passieren, dass wir am Ende der 16. sind, weil wir es halt nicht geschafft haben, an Bremen, an Hertha, an Augsburg und so weiter vorbeizukommen und am Ende 16. sind. Und wenn einer von Nürnberg und Düsseldorf eine richtig geile Saison auspackt, sind wir halt 17. Das kann passieren. Das ist in meinen Augen genauso wahrscheinlich.
Nein.
Doch. Wir wollen das natürlich nicht, aber es kann passieren.
Theoretisch kann das passieren, hast du recht. Ja, ich glaube wirklich, dass so zwischen 6 und 16 vieles möglich ist.
Genau.
Weil du musst nur einen Lauf haben, dann bist du automatisch oben mit dran. Und das haben mehrere Mannschaften ja schon gezeigt in der letzten Saison. Und ich finde einfach, dass wir, ihr seht den Kader wirklich sehr negativ. Ich habe da aber so ein paar Spieler drin, die ich wirklich als Leuchten bezeichne. Waldemar Anton, auch von allem, also wie die auch das Publikum mitnehmen können. Waldemar Anton, Firmin Schwegler und Wallace, den Niklas Füllkrug. Also wir haben da schon in den Mannschaftsteilen Leute, wo ich sagen kann, das sind jetzt vielleicht nicht die Fußballer, die automatisch zum Fußballer des Jahres gewählt werden, aber das sind Leute, die das Team mitreißen können. Und wenn du so eine Typen in deiner Mannschaft hast, die immer wieder pushen, dann kannst du nie über dich hinauswachsen, weil du kannst nicht mehr geben, als du kannst. Aber dann kann alles funktionieren. Und dann haben wir eine Möglichkeit, eine Saison zu spielen, die ja noch nicht mal so gut war, wie in der Saison, wo wir dann letzten Endes auf Platz 4 gelandet sind. Da haben wir auch viele Böcke drin gehabt, auch mal hohe Klatschen gekriegt, aber haben vernünftig performt über die Saison, enge Spiele gewonnen. Und das, wenn du das machst, wenn du die engen Spiele gewinnst, dann kannst du dir auch mal eine Klatsche gegen Bayern München, gegen Borussia Dortmund leisten, weil du die engen Spiele für dich entscheidest. Wenn du sie natürlich verlierst, bist du genau auf der anderen Seite. Und ich gehe davon aus, wir werden sie gewinnen, weil die Euphorie am Anfang groß sein wird. Wir werden in Karlsruhe deutlich gewinnen. Wir werden in Bremen gewinnen. Und das erste Heimspiel wird richtig rocken, weil alle wieder Lust haben auf Stimmung. Und dann wirst du auch den BVB niederringen, weil der noch Probleme hat, dass Lucien Favre gar nicht weiß, wie er seine Mannschaft aufstellen soll.
Aber guck mal, aber das ist ein super Punkt. Also ich stimme mit dir überein und ich würde mich auch freuen, wenn das alles so funktioniert und klappt und am Ende alles Hurra. Ich möchte das auch hier nicht schlecht reden, gar nicht am Anfang, da will man ja mit positiver Stimmung rein und ich freue mich auch super auf das erste Heimspiel. Aber weil du die Saison gerade ansprichst, die natürlich exorbitant gut war, aber da waren im Sturm, da waren ein Abdelauer, ein Juff, ein Schlau drauf, gut, könnte man jetzt auch wieder offensives Mittelfeld rechnen, ein Sobich, ein Junger und noch ein Jakunan in vernünftiger Form. Das, einer von denen, einer nur von denen würde mir jetzt reichen und ich wäre ganz bei dir.
Keiner von denen hat so viele Tore gemacht wie Niklas Füllkrug in der letzten Saison.
Das stimmt.
Ja, also wir verklären das total, weil das so eine geile Zeit war. Und wir beurteilen diese Spieler im Rückblick, glaube ich, viel besser, als sie jemals waren. Was reden wir über den Typen Sergio Pinto oder über Emanuel Pogatetz? Kevin Wimmer ist immer besser als Emanuel Pogatetz. Und wir haben mit Schwegler und mit Bakalos auch bessere Leute als den Sergio Pinto. Also wir haben jetzt bessere Spieler. Ich glaube nicht, dass die damals, das war einfach das Gefühl. Und Juf kam übrigens erst nach der Saison. Oder im Winter, ich weiß gar nicht, der war am Anfang der Saison noch gar nicht dabei. Und das ist mein Punkt. Wir verklären das sehr. Ich bin ja deiner Meinung. Eigentlich sehe ich das ja genauso wie du. Oh, jetzt nochmal ein Moa Abdelauer. Der hat aber gar nicht so gut getroffen. Also wir werden, oder wir müssen gar nicht so, das alles so negativ sehen. Ich habe letztes Jahr gesagt, wir steigen sicher ab, weil ich da ein viel schlechteres Gefühl vor der Saison hatte, als letzten Endes dann gerechtfertigt war. Den Kader fand ich schlechter. Ich finde unseren jetzigen Kader besser. Wir haben Genki Haraguchi, ist ein super Fußballer. Der Asano hat es noch nicht so zeigen können, aber was er in der Vorbereitung gezeigt hat, war Sahne. Das war erste Sahne. Und wie gesagt, dann das kommt noch ein Linden Meiner, wenn der das durchziehen kann, was er momentan auf den Platz bringt. Und wir haben dann bessere Leute als Felix Klaus oder so. Das ist einfach so.
Übrigens, Grüße an Felix Klaus, er ist verletzt.
So, alles richtig gemacht. So, Felix Klaus verletzt, Martin Harnik verletzt. Also.
Wir haben also die gesundheitlichen Baustellen abgegeben. Ich bin sehr nicht gespannt.
Alle, aber.
Und werde diesen Teil dieser Sendung vermutlich dann im Mai nächstes Jahr nochmal hören. Jungs, vor der Bundesliga liegt noch DFB-Pokal. Wir spielen gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist nach 4 Spieltagen in der 3. Liga. Tabellenneunter, haben noch nicht verloren. Allerdings auch nur einmal gewonnen, 3 unentschieden. Unter anderem unentschieden gegen irgend sowas aus Braunschweig. Keine Ahnung, wer das war. Gegen Zwickau und gegen Jena. Gegen Fortuna Köln haben sie 1-0 gewonnen. Allerdings beide unentschieden zu Hause. Jetzt fahren wir dahin und natürlich Hannover, wer sonst, wird das Ding komplett wegrocken. Oder, André, machst du dir ernsthafte Sorgen für das Spiel in Karlsruhe?
Nö.
Weil das einfach 2 Ligen Unterschied sind und dann muss das laufen.
Ja, gut. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Also, wenn du als Bundesligist gegen einen Drittligist nicht gewinnst,
dann macht man sich Sorgen.
Da ist viel schief gelaufen. Und so viel ist bei uns noch nicht schief gelaufen. Also wir haben keine schlechte Stimmung im Kader, wir haben keine Grüppchenbildung, zumindest ist noch nicht bekannt. Wir haben keine großen personellen Probleme, wir haben das ja vorhin mal angesprochen. Aber wie gesagt, unser Rennbaselia muss einfach von der Qualität her auch in Karlsruhe besser sein als neun Karlsruher. So, also nein, müssen wir gewinnen, Feierabend, aus die Maus, keine Diskussion, erste Runde, Strich.
Wie geht's aus, André?
3-1, 4-0, irgend sowas.
3-1. Habe ich
also
auch.
Für Hannover natürlich.
Ja, das ist mir schon klar. Tobi, kann ich dir irgendwie Sorgen bezüglich Karlsruhe herauslocken? Du fährst hin, also ich fahre auch hin. Vielleicht kann das noch ein bisschen meine Anwesenheit.
Also, ja, gut, aber nein, das, auch du wirst es nicht umreißen. Verdammt. Also ich habe Karlsruhe jetzt 3 Spiele gesehen in der Saison. Das Schlimmste in Karlsruhe ist der Rasen. Das ist das Einzige, wovor wir Angst haben müssen. Karlsruhe ist wirklich schlecht. Ist wirklich schlecht. Sie haben dann auch noch einen starken Stürmer verloren mit dem Fabian Schleusener. Die haben vorne wenig, die sind hinten relativ sicher. Sie sind ein bisschen gefährlich bei Standards, aber kann nicht gefährlich werden für Hannover 96. Sie kommen sehr über den Kampf. Also sie werden wahrscheinlich versuchen, unser Spiel kaputt zu machen, unseren Leuten, die das spielerische Element ins Spiel bringen sollen. Die werden sie versuchen, gleich mal am Anfang zu zeigen, wer der Herr im Hause ist, aber rein fußballerisch hat der KSC überhaupt nichts dem hannoverschen Sportverein von 1896 entgegenzusetzen. Wobei man natürlich sagen muss, ich erinnere mich noch gut an die Partie in Karlsruhe, als ein gewisser Herr Slomka Trainer war.
Ja, der, sein einziger Sieg.
Einmal gewonnen hat, also das war gegen
Daniel Stendel.
96.
Gegen Daniel Stendel. Und dann sind wir auf der Rückfahrt, haben wir gesungen, wir fahren weit, wir trinken viel und wir sehen sahen Stendels letztes Spiel. Und was war? 1860 durfte da nochmal ran und St. Pauli durfte auch nochmal ran. Dann war Schluss. Aber wir haben das letzte Spiel von damals Bader und Möckel erlebt. Danach kam Horst Held. Nach dem
Ist ja nicht vergleichbar.
Also nein, natürlich nicht.
Die haben auch nichts. Ich habe 3 Spiele von denen gesehen und die hätten wir im Testspiel hier zweistellig weggeschossen. Und natürlich, pokaleigene Gesetze, alles schnicki-schnacki. Wir werden da hochkonzentriert sein und wir werden da also deutlich gewinnen.
Wie gewinnen wir, Tobi?
Ja, jetzt hat André schon 4-0 gesagt.
Nee, André hat 1-3 gesagt als erstes. Das habe ich auch aufgeschrieben.
Dann 0-4.
0-4. Ich sage 1-2.
Und Doppelpack Füllkrug?
Ja.
Doppelpack Weiter.
Nein, auf gar keinen Fall. 2-1 für Hannover, kein Doppelpack Weiland. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Wenn ihr das, was ihr gerade hört, öfter hören wollt, dann solltet ihr uns abonnieren. Das könnt ihr zum Beispiel über euren großartigen Podcatcher auf eurem Handy machen. Nach Hannover Liebt suchen und dann abonnieren und dann kommen wir jede Woche rein. Die letzten beiden Saisons haben wir es tatsächlich geschafft, dass jede Woche eine Sendung von uns in diese weite Welt ausgestrahlt wurde. Ich bin für diese Saison verhalten optimistisch, dass das funktioniert. Brauche noch eine Lösung für diesen Tripleheader Leipzig, Nürnberg und Hoffenheim, denn da bin ich im Urlaub. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen basteln. Aber ansonsten, wir kommen jede Woche wieder auf eure Ohren. Wäre cool, wenn ihr uns zuhört. Zum Abschluss, Tobi.
Und wehe, wenn nicht, ne? Wehe, wenn nicht.
Ja, zum Abschluss, Tobi, eine Frage noch. Hast du die Kontakte komplett geblockt zu mirsanroth.de? Du hast ja dort ein Interview gegeben und das habe ich mir natürlich auch durchgelesen, aber vorher habe ich die Saisonprognose von Mirsan Roth.
Die haben keine Ahnung.
Die haben keine Ahnung. Hannover wird sich eher zurück als weiterentwickeln. Platz 18 bedeutet den direkten Abstieg. Zitat Ende. Tobi, du hast da gut gegengehalten. Also falls man das nochmal lesen möchte, was du da erzählt hast, mirsanroth.de.
Ja, Quatsch ist, pass auf, das sagen die irgendwie jedes Jahr. Und das ist ein bisschen diese Bayern-Arroganz, ja? Und man nimmt Hannover 96 da überhaupt nicht ernst. Und das nach so vielen Jahren Bundesliga. Und das ärgert mich in der Tat ein bisschen. Aber mittlerweile besitze ich ja auch die Reife des Alters, dass ich da ganz drüber hinwegschauen kann und dennoch vernünftig mit denen sprechen kann.
Dass du nicht komplett eskalierst. Ja, ist richtig.
Richtig. Das, nicht wie Sonntag im Block, aber gut.
Dass sich einer da ein bisschen zusammenreißt. Das war's für diese Woche. Jungs, war mir ein tatsächlich großes Vergnügen. Ich hoffe, dass das soundtechnisch so gut ist, wie ich es mir erwünsche. Wehe nicht. Stunde 10 haben wir gesprochen und ich glaube, nächste Woche tun wir Ähnliches wieder. Vielen Dank, André.
Ja, ich habe auch vielen Dank, ich bedanke mich auch, würde mich freuen, möglichst viele, also von euch sowieso, aber auch von euch allen, beim ersten Spieltag zu sehen. Vielleicht kann man da ja mal so eine Art Mini-Treffpunkt machen, weil letztes Mal auch schon angedacht, einfach alle zusammen ein Bierchen trinken, das wäre doch schön.
31.8. Freitagabend gegen Borussia Dortmund, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir das sogar hier rüber kommunizieren. Tobi, dir auch, vielen Dank.
Ja, ich habe mich auch zu bedanken. Es war auch sehr schön, dass André mal wieder gemeinsam mit mir in einer Sendung war. Ich habe ihn ja fast schon ein bisschen vermisst und es war ja so harmonisch heute, wie es schon lange nicht mehr war.
Ja, schlimm.
Und ich würde mich ja freuen, wenn die Hörer noch kurz, wenn du das dann gepostet hast, sagen, wer noch alles so nach Karlsruhe fährt und wer vielleicht auch den ICE nimmt. Das würde mich doch echt interessieren.
Das könnt ihr tun. @buje78, da ist der Tobi bei Twitter zu finden und vielleicht können wir da eine lustige Zugfahrt organisiert. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Wir hören uns nächste wieder. Bis dann. Tschüss.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.